Okay, heute machen wir die Prier fertig. Steckt auch eine Menge drin, vielleicht schaffen wir es doch nicht. Aber das hängt alles zusammen, ich würde schon gern irgendwie alles unter den Hut kriegen. Wir hatten die ersten 10 Kapitel von der Prier, ging, sei froh, sage ich heute das letzte Mal. So, die ersten 10 Kapitel gingen einzig und allein um Jesus. Jesus Christus ist, wer er ist, was er ist, dass er ist. Und sonst nichts. Er ist unser Glaube, er ist unser Leben, er ist unser Weg, er ist der Grund, warum wir da sind, er ist der Schlüssel, die Tür, die Wahrheit, das Licht, die Liebe, er ist die Majestät, der Herrscher über Engel, Himmel, Erde, Fledermäuse, was auch immer. So, ne? Er ist der König der Könige. Er ist der Hirte, er ist der Priester, der Hohepriester, er ist der Zugang zu Gott, er ist das Lamm, er ist die Vergebung, die Gnade, die sichtbare Liebe Gottes. Nun, okay, haben wir die ersten 10 Kapitel durch. Und dann wurde es praktisch. Ne? Als das dann geklärt war und die Gemeinde wurde wachgerüttelt wurde und fing dann der Schreiber hier an, praktische Sachen zu geben, wie sie jetzt ihren Glauben in Jesus leben können. Und wir haben gesehen, Kapitel 11, da ging es um Glaube. Ja, und wir wissen von 1. Korinther 13, das, was alles wird vergehen, aber das, was bleibt, ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Diese drei vergehen nicht. Die Liebe aber von diesen ist die größere. Ne? So, und wir haben gesehen, Kapitel 11, Glaube. Wir haben gesehen, das waren ganz schöne Schnarchnasen mit dabei, ne? So ein die jetzt nicht gerade meinen Glaubenshelden wären, aber trotzdem, sie haben festgehalten, bis zum Tod, bis zum Schluss, an diesen Schöpfer. Das wurde ihnen zugerechnet, ne, als dieser heilsbringende Glaube. So, und uns wurde gesagt, wir sollen ihnen nacheifern, durchzuhalten bis zum Schluss. Weil wir können ihre Frucht sehen in ihrem Leben, aber auch wir wissen, dass wir ewig dort sind. Ne? So, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen und nicht loszulassen. Kapitel 12 haben wir gesehen, ging um die Hoffnung. Ja. Die Hoffnung, die wir in Jesus haben, die Hoffnung, die wir in Gott haben, weil er uns nicht loslässt. Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Ja. Also achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Ja. Denn alle Züchtigung scheint für uns den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Ne? So. Und wir haben gesehen, wir dürfen hinschauen auf Jesus, stand in 12 Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus. Ne? Lasst uns mit Ausdauer laufen diesen Kampf. Wir haben Hoffnung, wir können auf Ziel gucken und wenn wir fallen, steht fest, dass unser Herr uns nicht verlässt. Wir haben den Glauben an ihn und somit können wir in diesem Glauben mit ihm, auch wenn es äußerlich nicht so scheint, trotzdem immer hoffen auf ihn, dass er uns auch nach Hause bringt. So unzerrüttelig. Ist das ein Wort? Naja, jetzt ist es eins. So, und Kapitel 13, natürlich die Liebe. Ja. Und es wird wieder praktisch. Fangen wir an, es sind 12, habe ich jetzt so gesehen, 12 Gesetze, wenn du es so willst, die in der Liebe vereint sind oder die Liebe automatisch erfüllt. Und es sind praktische Sachen, wo der Verfasser der Gemeinde sagt, achtet darauf, ganz, ganz klar in eurem Wandel mit Gott. So, und das ist wichtig, das dürft ihr nicht vergessen, sondern da drin müsst ihr euch üben. Ne? So, in den Bereichen werdet ihr auch gezüchtigt, damit ihr stärker werdet und Freude empfangt. Verwandelt werden in das richtige Bild. Und es fängt an mit Punkt 1. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche, ohne ihr Wissen, Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Heute geht es darum, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Was bedeutet das? Ja. Man kann das unterschiedlich auslegen, ist klar. Wir wissen, irgendwas hat es mit den 10 Geboten zu tun, weil das die Liebe erfüllt diese. So. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Also wir sind berufen zu lieben. Berufen zu lieben, Gott zu lieben, den Schöpfer. Berufen mit der gleichen Liebe unsere Nächsten zu lieben und berufen auch uns zu lieben mit der gleichen Liebe. So. Alles im Allen muss beherrscht sein durch Liebe, lehrt uns das Wort. Und es fängt hier an, Punkt 1, die Liebe, wenn wir sollen uns üben, weniger und weniger selbstzentriert zu leben. Ich definiere es jetzt mal so. Ne? So. Wir kommen auf die Welt und wir sind von Grund auf selbstzentriert. Von Anfang an. Da müssen wir uns nicht bemühen, das sind wir. Guck dir ein Baby an und es ist hilflos und es braucht einfach, ne? Aber selbst wenn es dann größer wird, merkst du, dass Babys und Kleinkinder das trotzdem ausnutzen. Die wollen gesehen werden, im Mittelpunkt sein, ne? Selbstzentriert. Guck, ich bin da, ich bin toll. Ne? Es denkt nicht viel darüber nach, wie toll die anderen auch sind, ne? Sondern es denkt mehr darüber nach, ich bin da, ich. Alles dreht sich um mich. Und wir werden größer und wir werden erwachsen und wir merken, oh, andere haben auch Gefühle, andere haben auch Bedürfnisse. Ne? So, und das ist eben der erste Punkt der Liebe, um Gott und seinen Nächsten und auch sich selbst manchmal zu lieben, auf andere zu gucken, sich für andere hinzugeben. Ne? Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Und Gott lehrt mich in dem Punkt gerade sehr viel wieder. In Matthäus 25 stand das, glaube ich, wo Jesus sagt, was ihr einen dieser Kleinsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wann haben wir dir denn was zu trinken gegeben oder was zu essen? Wann haben wir dich besucht oder dich gesund gepflegt? Wann haben wir dich besucht, als du in Gefangenschaft warst? Oder wann haben wir dich angezogen, Jesus? Und er sagt so, was ihr einen dieser Geringsten, von den Kleinsten, von denen, die am wenigsten nach mir riechen und aussehen, aber trotzdem mein sind, weil sie an mir festhalten, was ihr diesem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und da offenbart sich das Großbild Christus als Haupt, ne? Als Leib. So. Und für mich, ich bin sehr dogmatisch aufgewachsen in dem Punkt, glaube ich. So, weil mir immer, nicht mit Wort, aber von dem Umfeld, wo ich groß geworden bin als Christ, es war schon so dogmatisch, so ein bisschen dieses unterschwellige, Christen sind alle komisch, so, ne? So. Du musst echt aufpassen und so. Ne? So, weil falsche Lehren oder die rennen nur den Heiligen Geist nach oder die machen das falsch und so. Ne? Und so unterschwellig habe ich immer ein negatives Bild oder Angst bekommen, mich zu nähern. Ne? So. Aber ich bin froh, weil Gott bröckelt das langsam ab und er zeigt mir einfach, wie dumm ich bin. Dass das auch eine dumme Ansicht ist und ich da nicht so viel drauf geben muss. Ne? Weil er ist der richtet. Und wer bin ich, dass ich anmaß oder überhaupt abschätzen könnte, wo dieser Kleinste aufhört und wo dann nicht mehr Jesus anfängt? Und es gibt viele Gemeinden, die sich nicht so sehr auf die Lehre konzentrieren, auf die Tiefe, so wie wir das vielleicht machen. Und die wissen recht wenig über Jesus, biblisch gesehen. Also kommt doch viel Verwirrung mit rein, ist klar, aber trotzdem kenne ich auch Gemeinden, die nicht sehr viel biblisches Wissen haben und trotzdem total für Jesus unterwegs sind. So, sie suchen ihn und sie preisen sein Blut. So, und ja, sie könnten ihre Bibel lesen, aber. Und die Frage ist halt so, wie viel Liebe haben wir für unsere Geschwister weltweit? Und ich muss halt dran denken, viele, die viel wissen, die müssen auch viel leben. Weil im Endeffekt zählt nur das, was wir gelebt haben, von dem, was wir glauben oder überzeugt sind. Ansonsten war es tot. Toter Glaube. So. Also je mehr wir forschen, je mehr wir Gott uns offenbart, desto mehr müssen wir auch dem wirken. Ne? Das ist eine Riesenverantwortung. Wer viel weiß, hat auch viel zu tragen, sagt die Bibel. So, und deswegen lehrt Leute, die noch nicht bekehrt sind, sagt die Bibel, nicht so viel. Nicht so tief, sondern bleibt erstmal oberflächlich bei der Milch, beim Evangelium. Ne? Weil sie müssen viel mehr Verantwortung haben, tragen dann, wenn sie vor Gericht stehen später. Das lehrt uns Gott, ne? Also, wir haben einen kostbaren Schatz, aber wir müssen den auch investieren. Ne? Und in manchen Gemeinden gibt Gott einfach so Herz, geht in die Tiefe und erforscht mich in meinem Wort. So wie Beröa. Es war nicht die einzigste Gemeinde, die alles durchforscht hat mit Gottes Wort, aber es war eine besondere Gemeinde schon in der Zeit auch damals. Ne? Weil Beröa war nun mal dafür bekannt, dass sie alles mit Gottes Wort gleich. Oh, warte mal, hört sich gut an, aber ich muss jetzt erstmal nachgucken. Ne? So, ich frage erstmal Gott. Ich lese erstmal die Schrift durch und mal sehen, ob das, ne? Ansonsten ist es nicht für mich. So haben nicht alle Gemeinden gemacht. Die haben Jesus verlassen gerade. Oder waren auf dem Weg dabei. Sind wir zurück zum Gesetzlichkeiten, zur Religion. Trotzdem ist es Jesus Gemeinde. Und Gott ist ihnen so wichtig, dass er die Zucht des Wortes bringt und sie ermahnt und korrigieren will. Auf dem rechten Bahn bringt. Ich muss an die Sendschreiben denken, wo die Gemeinden nicht schlechter sein könnten, manche, ne? Und trotzdem sagt Jesus, aber ein Teil von mir ist trotzdem bei euch. Und ihr, diese kleine Rest, bleibt da und bleibt standhaft. Ich bin mit euch. Und die anderen drumherum, die züchtigt Gott und will sie auf den richtigen Bahn wiederbringen, indem er ihnen das Wort gibt, der Mahnung. Und sagt, ihr geht falsch, ihr seid blind, ihr seht mich nicht, ihr seid blind gerade. Also kommt zu mir und holt euch Salbe. Jesus sagt, ich möchte euch heilen und ich möchte euch wieder auf den richtigen Weg bringen. Das bringt ja, das sagt er zur schlimmsten Gemeinde, die ich jetzt finde. In der Endzeit. Ne? Laodicea. So. Das sind die Brüderliebe. Bleibt fest in der Brüderliebe. Und ich bin dankbar für Görlitz, weil wir haben ja eine Ökumene und das ist Christen für Görlitz. Und das sind die Gemeinden, die Pastoren und Pfarrer von den freien Gemeinden hier treffen sich zusammen. So. Und ich muss sagen, wir sind vielerlei andere Ansichten, Glauben zu leben, Glauben zu lernen. Ne? Viele haben Angst vor dem Heiligen Geist oder vor der Offenbarung, vor dieser Trübsal. Ne? Ich habe das letztens Gespräch gehabt mit jemandem, war auch mal Pastor und der hat mich auch gefragt, so ein ich verstehe das noch nicht so mit der Offenbarung, mit der Endzeit. So, ja. Irgendwie komme ich damit nicht so klar. Also habe ich ihm erklärt, was passiert. Und er und seine Frau haben dann nur gesagt, als sie es gehört haben, das ist ja gruselig. Und ich so, nee, ist es nicht. Ne, wenn du nichts darüber weißt, dann ist es gruselig. Ne? Wie kann Gott denn so viel Leid dann zulassen? Oder wie kann es so böse und schlimm werden? Wie kann ein Leben einfach ausgelöscht werden? Ne? So. Und ich habe gesagt, guck mal, Jesus und die Jünger, was sie sagen als letztes in der Offenbarung, sie sagen, komme bald her. Die haben sich darauf gefreut, die haben gewartet. Ne? Für uns ist was Gutes, wir brauchen keine Furcht haben. Und so dürfen wir nicht richten, wenn jemand was meidet, weil er einfach noch nicht drin gelehrt wurde. Dafür sind wir ja da, wenn sie es hören wollen. Ne? So. Wir sind berufen, nicht zu richten oder einzukategorieren, guter Christ, weniger gut oder gar nicht, sondern wir sind berufen, einander zu lieben und zu tragen. Kommt jetzt bald eine Versammlung her, die für Hauskreise gründen. Du gründest einen Hauskreis und dann schickst du sind die Leute nicht dazu da, Gemeinde zu gründen, sondern jeder für sich weiter rauszugehen und selber Hauskreise zu gründen. Ne? Also stand da, wer mitmachen möchte, es zählt nicht addieren, sondern multiplizieren. Dann bist du dabei. Ne? Gläubige multiplizieren. So. Und zuerst hatte ich Unfrieden und dachte so, oh, hey. Ne? So, wenn ich sowas höre, Menschen multiplizieren. Addieren ist nicht gut. Ne? Addieren, so. Ist nicht gut. So, dann auf der anderen Seite, denke ich, habe ich dann geschrieben, hey, ich würde mich gerne mit euch treffen, mitmachen kann ich nicht bei eurem Konzept. Ich habe eine andere Vorstellung bekommen, eine andere Vision von Gemeinde gründen und Evangelium rausbringen, aber beten und anbeten würde ich gerne. So, und das können wir. Ist doch toll, hier kommen Leute her von Gott, die das Evangelium rausbringen. Die so ein Herz haben für ihren Herrn, dass sie einfach nur Evangelisten sind, rausgehen wollen und so viel erreichen wie möglich. Das braucht Görlitz. Eine andere Gruppe habe ich jetzt gesehen, hat mir ein Pastor geschickt, die jetzt herkommen, um Gemeinden und der Stadt so zu geben, so die Hauptbotschaft, warte mal, was, Gebet, Heiliger Geist, Geistesgaben und Lobpreis. Ne? So, also hypercharismatische Gemeinde. Ne? So, wo ich dann auch dachte, oh je, ne? So, ja, das braucht Gott. Ne? Und dann musste ich weiter drüber nachdenken und dachte, ist doch eigentlich total egal, so, weil sie gehen raus mit dem Herzen und so mit der Begeisterung und Liebe, dass Jesus für sie gestorben ist und wieder auferstanden und in ihm wohnt und was wirken möchte mit seiner Kraft und seiner Liebe ausstreuen möchte, und sie gehen raus und verbringen das den Menschen. Ja. Paulus hatte viel schlimmere Leute. Er hatte Leute, die nur für ihren Bauch das Evangelium erzählt haben. Ja. Um Gewinn zu machen, hat er gesagt, für sich. Ja. Aus Eigennutz, nicht aus Liebe für Gott oder für die Nächsten. Ja. Aber er hat gesagt, was soll's, ich lasse laufen. Hauptsache, das Wort wird verkündet. Gott macht eh, was er will, im Endeffekt dann. Ne? So. Wir müssen uns lieben, und ich bin dankbar, weil die Gemeinden hier in Görlitz, um wieder mal zurückzukommen, die Pastoren, die ich kennengelernt habe, die sich dort treffen, Görlitz, Christen für Görlitz, die lieben alle Jesus. Und die meinen es ernst. Die sind überzeugt vom Evangelium, so, die sind überzeugt von Jesus als Messias, als der Retter, und ihr Herz ist, und deswegen kommen sie auch zusammen. Sie wollen auf irgendeine Art und Weise, wie es auch immer Gott ihnen möglich macht, so ein Jesus zu den Menschen bringen. Ja? So. Ist eine Seite, und die ist wichtig, und das ist das Entscheidende nun mal, worum es geht. Deswegen, wenn jemand Hilfe braucht, wenn jemand Wasser braucht, wenn jemand Unterstützung oder ein Zuhause braucht für eine Zeit, ja, so, dann sind wir berufen, Jesus zu dienen, unseren Brüdern und Schwestern zu dienen. Ja. Und wenn einer hier in Görlitz, egal wie anders die Gemeinde auch denkt in manchen Punkten, so, Hilfe braucht, bin ich da. Warum? Weil wir Familie sind, wir sind Leib. Ja. Im Endeffekt wird Gott dann eh selber entscheiden, wer zu seinem Leib gehört und wer nicht. Aber das muss ich nicht tun. Und wenn ich was sehe, was wirklich gegen Gott widerspricht, dann kann ich ja, wenn ich berufen bin, dorthin gehen und in der Liebe und in der Gnade und im Dienst das aufzeigen und sagen, ah, guck mal hier, Gott, ne, kann sich da entspannen in dem Punkt. So. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Nicht nur die kleine Gemeinde hier, ne, sondern ertragt einander. Ne. So. Liebt und dient einander. Erhebt euch gegenseitig. Im Endeffekt haben wir alle das gleiche Ziel. Wir wollen Jesus in die Welt bringen. Und ja, manche dienen und lieben für ihre Kirche, für ihre Religion und nicht für Jesus. Aber das sind doch die, die an die Kirche glauben und nicht an Gott, wenn du es so willst. Ne? So. Die machen ihr Ding und gut. So. Ne? Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Es geht hier um Fremde. Ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Ne? So. Wir wissen, wenn wir uns einladen, dass wir keine Engel sind. Das ist klar. Ne? Wir kennen uns schon viel zu sehr. Wir kennen uns halt. Ne? Wir sind alles Menschen, das wissen wir. So. Aber hier geht es darum, sein Haus, sein Privates, seine Grenzen, seinen Schutz, ne, zu öffnen. So. Und zu sagen, wenn man ein Bruder oder eine Schwester in Christus sieht, die eine Unterkunft braucht oder Essen oder irgendwas anderes, zu sagen, ich öffne mein Leben, komm herein. Und dieses Wort Engel, das sind wahrscheinlich Engel, so wie bei Abraham oder Lot. Ne? Der hat auch eingeladen zum Essen und so weiter, und das waren Engel. Ne? So. Aber das Wort Engel bedeutet auch Bote. Ne? Und ich sehe das auch und habe das schon oft erlebt. Öffne deine Türen für Brüder und Schwestern, und manchmal lässt du jemanden rein, den Gott für dich gerade schickt, um dir was zu sagen. Ne? So. Und Gastfreundschaft, super wichtig. Wer Diakon oder, ne, oder Leiter sein möchte in der Gemeinde, zu 1. Timotheus steht das in der Liste. Was muss ein Diakon erfüllen, ne, also der praktisch dient? Was muss ein Leiter erfüllen? Ein Ältester, jemand, der geistlich dient? Ne? Und bei beiden steht Gastfreundschaft, ganz groß geschrieben. wer sagt, ab 19 Uhr Schluss, bin ich nicht mehr Pastor oder Diakon oder Ältester oder sonst was oder Christ. Ne, da bin ich zu Hause, Tür zu, gucke ich Fernsehen. Da will ich ja niemanden, ne, kenne ich nicht, will ich nicht. So ein, ist nicht, hat nicht genug Liebe, um zu dienen und Vorbild zu sein in der Gemeinde. Und wir haben schon die verrücktesten Leute aufgenommen. So, ne. Ich weiß noch, das letzte Mal jemand aus England. Und ich will nicht böse klingen, aber von seiner Art her wirkt er psychisch sehr instabil, sag ich mal. Ein sehr spezieller Typ. So, ne. Aber er hat gesehen, Kirby Scheppel, und er hatte kein Geld mehr oder irgendwas geklaut oder ja, so ein. Und hat halt geklingelt so. Ne? Also hat er bei uns gewohnt. Und ich weiß nicht, ob es ein Engel war, ich denke eher nicht. So, aber Gott hat mir ganz viel dadurch gezeigt. Ne? Und wer weiß, wozu es gut ist. Wir sind berufen, unsere Türen zu öffnen. Uns kann dort schon nichts passieren. Ne? Und ich weiß auch, dass manchmal ich so viel Unfrieden hatte, jemanden aufzunehmen, dass ich dann wusste, okay. Ne? Gastfreundschaft bedeutet nicht, dass ich meine Türen für jeden Obdachlosen oder für jeden Drogenabhängigen oder für jeden, der da klar tropft, ah, du bist ja Christ, lebendiger, ne? Ich geh mal kurz, ich muss mal ein, zwei Wochen bei dir wohnen. Was hast du im Kühlschrank, ne? So, das heißt es überhaupt nicht, so. Ne? Aber in den Momenten weiß man einfach, ja, den schickt Gott, ne? Und in der Zeit hier, wissen wir, Geschichte, klar, waren eh Wanderprediger und so weiter und Gastredner und so, ne? Oder die Christen, die unterwegs waren zu anderen Gemeinden, die mussten manchmal Monate oder wochenlang durch die Gegend latschen. Ne? Die brauchten einfach ein Haus. Ne? Sind in die Stadt gekommen, hey, wo sind hier Christen? Ah ja, hat jemand ein Zimmer für mich? Ne? So, von daher, wir sind jetzt vielleicht nicht so intensiv damit betroffen, aber Länder nebenan schon. Ne? So, auch solche Länder, wo jetzt Verfolgung ist. Ne? So, ziemlich extrem. Gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr mit Gefangenen. Ich habe das gelesen und mir kommt es vor wie das erste Mal. Ja. Ich habe E-Mails bekommen, kämpft um Gebet für die Brüder im Irak und die Schwestern und die Kinder, ne? So, und die da gerade umgebracht werden, geköpft werden, auf der Flucht sind, alles verlassen müssen. Ne? So, und ja, man liest das und man ist berührt, aber ne, ich bete dann so ein kurzes Gebet, habe ich gemerkt, und gut ist dann, ne? Das ist mein Teil, so. Weil ich kenne die ja nicht. Die ist schrecklich, ne? So, und ich bete, dass es aufhört und dass sie Frieden finden, ne? Und Zeugnis sein können und durchhalten, so, bis zum Schluss, ne? Und, aber Vers 3 ist eine Herausforderung, wo ich sehe einfach, oh Mann, da muss ich noch so viel wachsen in Gottes Liebe. Für meinen Nächsten, ne? Gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. So intensiv ist da meine Liebe und mein Gebet nicht. So. Aber ich sehe das auch bei Paulus. Geistliche Reife, ein Wachstum in Gottes Liebe, da sitzt du mittendrin in der Gemeinde, obwohl du physisch nicht da bist. Da kämpfst du einfach mit, da bist du informierst dich, was geht da ab, ne? So ein. Und du weißt Bescheid, jedes Mal, wenn du einen Brief schreibst und sagst, ja, und der hat mir das gesagt und ich weiß ja, ihr seid so und das läuft gut oder das und das ist schlecht und ich habe von dem und dem oder der und der gehört und grüßt die oder die, ne? Das ist irgendwie so ganz lebendig und ganz leibhaftig da, ne? In seinen Gebeten. Er sagt, ich weine Tag und Nacht, ne? Ich ringe Tag und Nacht, ich bin dankbar Tag und Nacht für euch. Ne? So unablässlich bete ich, seid ihr mein Gebeten und so weiter. So, ne, wo ich einfach merke, oh Mann, diese Liebe, ne, so für den Nächsten. Und wo ich dann merke, wo ich dann auf mich sehe und ich einfach sehe, oh, ich bin so abgekapselt noch, ne, so wie so ein kleines Kind halt, ne, so viel dreht sich um mich. Ne, so, und dass ich zwar sehe, da sind andere, aber so richtig mitbekommen tue ich es doch nicht. Ne, so, und das ist gut. Weil es heißt ja, wir sollen dahin wachsen. Ne? So, das ist eine Herausforderung. So, das ist einfach, zeigt mir, ich bin noch nicht fertig und Gott weiß das. Ne? So, aber gerade jetzt ist es wichtig, dass wir beten für die Gefangenen. Als wären wir Mitgefangene. Als säßen wir mit im Dreck. Als würden wir mitsehen, wie unsere Kinder ermordet werden. Ne? Dafür beten, dass sie durchhalten und Frieden kriegen und Kraft. So ein Zeugnis sind und viele erreichen. So. Und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Also, als ob ich sie kenne. Als ob sie mit im Leib leben, als ob sie hier sind. Ne? So. Weil wenn ich für sie bete und für sie Fürbitte mache und mich für sie einsetze, dann diene ich ja nicht nur ihnen, den Nächsten, sondern ich liebe damit auch Gott. Weil er ist ja in ihnen. Ne? Und ich bin beeindruckt, weil so viele Leute, die wirklich vielleicht kaum was über Gott wissen, ne, in den Ländern, so ein, oder vielleicht auch komische Vorstellungen von Gott haben und so, aber trotzdem diese, die ich vielleicht hier richten würde, ne, oder in Gefahr bin zu richten, so ein innerlich zumindest, so ein, die stehen trotzdem dort ein für ihren Glauben. Und sagen, nee, ich weiß, Jesus ist der Weg und ich kann den nicht verlassen. So, also sind es groß in meinen Augen. Und die werden es auch nicht bereuen. Der nächste Punkt. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Also, zweiter Punkt. Das andere Geschlecht achten als Bruder und Schwester. Gott, Jesus hat gesagt, so ein, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Ich münze das auch mal für Frauen um. Das ist nämlich unfair, dass man das immer nur so hört. Du sollst nicht begehren den Mann deiner Nächsten. Ne? So. Wir haben alle Probleme damit, das ist klar. Ne? So. Ansonsten gibt es keinen Ehebruch oder keine Unzucht. Und für mich, ich finde nicht, der Mann ist schlimmer als die Frau in dem Bereich oder schwächer. Ich sage das immer, aber eigentlich stimmt es gar nicht, weil wenn man überlegst, wenn man die Ehe bricht, dann gibt es da einen Teil, der vielleicht auch einen ersten Schritt macht und so weiter, aber im Endeffekt sind zwei, die da zusammen liegen. Ne? Und das andere ist meistens eine Frau oder ein Mann, kommt drauf an. Ne? So. Was denn? Also von daher sind beide schuldig, beide brechen die Ehe, weil sie mit einem Partner sexuellen Kontakt haben, der nicht ihr ist. So. Also muss auch die Frau Verlangen haben in dem Bereich, ansonsten gibt es keinen Ehebruch. Ne? Also wir müssen aufpassen, der zweite Punkt, wo es sagt, lebt die Liebe zu Gott und zu deinem Nächsten und zu dir selbst, so, indem du dich rein bewahrst. So, indem du die Ehe in allen Ehren hältst. Und das tun doch viele Leute auch nicht mehr, oder? So, ja, die Ehe ist nicht mehr Zwang. Ne? Oder vorehelich, das eine Beziehung zusammen, sich zu lieben, auch vielleicht verlobt zu sein, das ist schon ein eheähnliches Leben. Ne? Und viele leben ja auch schon eheähnlich zusammen. Ne? Aber nee, die Ehe ist die einzigste Instanz, die Gott uns geschenkt hat, wo Mann und Frau verschmelzen können. Ein Leib zu werden und eine neue Familie zu gründen. Das Heiligste überhaupt, weil das Bild ist für die Heiligkeit mit dem Bund, den wir mit unserem Schöpfer eingehen. Er lässt da keine andere Frau dazwischen. Er betrügt uns nie. Wird er auch nie machen. Genauso möchte er auch nicht, dass wir ihn betrügen. Er sagt, ein Mann, eine Frau. Und, ne, und auch vorehelich ist es Sünde. Weil hier steht, das Ehebett unbefleckt zu lassen. Sex ist was Wunderbares. Gott ist überhaupt nicht prüde und das liebe ich echt an ihm. Mir ist das erstmal klar geworden durch einen Film von Mr. Bean. Mr. Bean als Pfarrer. Habt ihr den schon mal gesehen? Super lustig, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Vielleicht ist er auch nicht so gut. Aber damals habe ich den gesehen und ich dachte, lieb Mr. Bean, das ist lustig. Und dann dachte ich, na, guck ich mal, als Fahrer ist ja auch witzig. Ne? Und jedenfalls war er und seine Frau sehr prüde im Bett. Ne? So ein sehr kalte Christen, steifer Mund, immer ernst. Ne? So ein, und sehr ruhig am Tisch und so weiter. Und naja, Rock und alles, was dazugehört. Ne? Hatten auch schon Kinder und ja, waren sexuell dann nicht mehr aktiv. Ne? Und irgendwann, ich weiß nicht mehr wie, aber ich glaube, seine Frau legt ihm 2 Liter Liebe auf den Tisch offen. Oder er kommt von alleine drauf. Ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls fängt er an zu lesen. Du siehst nur, wie seine Augen groß werden. Ne? So, und wie ihm klar wird, so, Mensch, das soll ja Spaß machen. Das ist ja überhaupt nicht, für was ich mich schämen muss. Ne? Und hätte er mal Sprüche gelesen oder dann wäre ihm ganz schnell klar gewesen, dass Gott das was Wunderbares geschenkt hat für diesen einen Mann und für diese eine Frau, nämlich sich zu berauschen aneinander. Das ist, wo wir wirklich heil werden dürfen. Ne? Berausche dich an den Brüsten deiner Frau. Der Frau deiner Jugend. Ne? So ein, ich meine, sich zu berauschen ist wirklich in Ekstase zu geraten. Nicht mehr sich zu kontrollieren. Nicht mehr, ne? So ein, einfach sich gehen zu lassen. Die Ehe, Sex im Ehebett ist was Herrliches. Und es meint jetzt nicht nur, dass man nur Sex haben darf im Bett. Nein. Sondern es bezieht sich einfach nur darauf, nur in den Grenzen von diesem Mann und dieser Frau, in die Ehe, in diesem Ort ist es nicht unheilig, sondern was Heilendes, ne, was Gutes. So. Und vielleicht macht das jetzt, aber es war gerade dran und ich dachte, das wäre mal wichtig zu sagen. Ne? Aber alles außerhalb ist also nicht gut. Und es gibt nun mal nur ein Ehebett. Ne? Also, wenn ich verlobt bin, bin ich noch nicht verheiratet. Und ich habe es oft erlebt, dass Leute sich verloben und dann mitkriegen in der Zeit, ups, war nicht richtig. Ich habe Gott gehört, ich war so überzeugt. Ne? So, mir auch schon passiert. Naja, nicht so ganz. Verlobt war ich nicht. Ne? Obwohl ich dachte, oh, das ist meine Frau. Ne? Und ich, aber im Endeffekt hat Gott mich gerettet und hat gesagt, nee, ist sie nicht. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt und dann habe ich sie angeguckt und dachte, danke. So, ich war einfach nur blind vor Leidenschaft. Ne? Aber wenn man dann verheiratet ist, dann kommt man nicht mehr raus. Selbst wenn man Gott nicht gehört hat. Und dann sollte man es genießen. Ne? So, und dann ist alles in Ordnung. Also, er spricht jetzt zwei Parteien an. Einmal Unzüchtige, das sind die, die nicht verheiratet sind und irgendwie sich sexuell... Und Ehebrecher, das sind die, die verheiratet sind und sich irgendwie sexuell... Ne? Außer bei ihrem Partner. So. Und das sagt, die muss nicht ich richten, sondern, und das ist ganz wichtig für mich jetzt, aber Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. So. Da muss ich nicht richten, ne? Und, oder denken so, oh, das könnte aber gefährlich werden, was die da treiben oder so. Ne? Oder richten, oh, das ist falsch oder sonst irgendwas. Gott richtet das. Das Einzige, wo er zu uns was sagt, das ist zu den Ältesten in der Gemeinde, wenn die Unzucht sehen und dass dort ausgelebt wird wie, los jetzt alle, ne? Ich schäme mich nicht dafür, so, dann sollen die da hingehen und das ansprechen und gut. Ne? Gott ist der, der alles macht. Also, der zweite Punkt haben wir. Euer Lebenswandel, Vers 5, sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Hängt hier am Schild übrigens, falls es noch nie jemand gesehen hat. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Also dritter Punkt, Geld und, kann ich nicht lesen, die Wichtigkeit des eigenen Standes in der Welt. Vor Menschen, in der Gemeinde, wo auch immer. Ne? So. Begnügt dich mit dem, was vorhanden ist. Und ja, das ist super wichtig. Ne? Auch für Leiter in der Gemeinde, irgendwie, ich glaube, wer war das? So ein großer Typ, der viel benutzt wurde von Gott. Ein Engländer. Charles Spurgeon, nee, der andere. Ja. So ein, ne, so ein, dieser Evangelist. Massenevangelist. Ja. Der war auch ein Görlitz. Ah, so egal. So, aber jedenfalls hat er gesagt, für uns als Leiter hier in unserer Organisation sind drei Sachen, auf die wir achten. So, Geld, Hände weg, Frauen, Hände weg und Macht, Hände weg. Die drei Sachen, an die halten wir uns. Das ist für uns ein Gesetz, auch wenn wir nicht gesetzlich sind, aber das sind drei Sachen, die wir uns einfach zum Gesetz schreiben, so muss es sein. So, ne? Und es sind doch die drei Sachen, ne, die sehr viel Macht haben über Menschen. Ne? So, das sind, und dieses habe ich nicht, brauche ich aber. Ne? So dieses bin ich nicht, wäre ich aber gern. Ne? Dieses kann ich nicht akzeptieren, wie es jetzt ist. Ne? Dieses Ich, mir muss es gut gehen. Und ich habe mein Bild, so geht's mir gut, so muss ich es dann auch sein. Und dann gucke ich mein Leben an und sage, so ist es nicht, also bin ich nicht zufrieden. Dieses, die Frucht sieht aber köstlich aus. Ja? Hat er denn wirklich gesagt? Ach, will ich gar nicht drüber nachdenken. Ja? So, jetzt habe ich es. Ja? So dieses verblendet sein. Und im Endeffekt ist es nur eine Lüge, ne? Dieses unzufrieden sein. Doch hier sagt der Schreiber, achte darauf, das gehört zur Liebe. Wenn du Gott liebst, dann vertraust du ihm und bist begnügt sich mit dem, was er aus dir macht und er dir gibt. Er wird doch immer genug für dich haben und mehr als das. Und für deinen Dienst wird er dich doch entlöhnen. Vielleicht sogar 100-fach. Auf jeden Fall mehr als doppelt so viel. Ne? Als das, was du ihm gibst. So. Versuch zufrieden zu sein mit dem, wer du gerade bist, wo du gerade bist und was du hast. Außer Gott macht dich unzufrieden und sagt dir, das muss geändert werden. Dann sei nicht zufrieden damit, wer du gerade bist und wo du gerade bist und was du gerade bist. Aber ansonsten begnüge dich. Ist es schwer, ist es dunkel, ist es aussichtslos, dann können wir uns begnügen mit dem Gedanken, mit der Hoffnung, mit dem Glauben. Aber du führst mich hier durch dieses Tal, denn ich fürchte keinen Todesschatten, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ne? Ich fürchte mich vor keinem Unglück. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn Gott selber, der nicht lügen kann, hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und ich will dich niemals verlassen. Und an dieses Niemals klammere ich mich. Der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Ja. Zufriedenheit und Selbstdisziplin, ne, Geduld ist ein wahrer Schatz. Menschen, die sehr diszipliniert sind, sehr geduldig sind und warten können, so, das sind sehr ruhige Menschen. Bei denen siehst du einfach so einen inneren Frieden. Du kommst in ihre Gegenwart und du selber was drüber. So, du fühlst dich sehr wohl bei solchen Menschen, wo du einfach merkst, so, da brauche ich mich auch nicht zu stressen. Die sind auch mit mir geduldig. So, Jesus war sehr geduldig. So. Also ganz wichtig, gehört zur Liebe dazu, mach was du willst, ich vertraue dir, wird schon gut. Egal was du mir gibst, egal was du benimmst, ne? Ich preise dich. Nächster Punkt, Autoritäten zu achten ist wichtig. Ich habe Menschen getroffen, Brüder und Schwestern, die nicht klarkommen mit Autorität. Das zeigt, dass sie ein sehr stolzes Herz haben und sich nicht demütigen wollen. Ne? So. Das sind Menschen, die nicht geführt werden können. So. Weil sie sich nicht führen lassen wollen. Das sind meistens Menschen, die selber nicht führen, sondern treiben. Wichtig, demütiges Herz haben über die Leitung, die Führer, die wir bekommen haben von Gott. Steht auch in 10 Geboten. Ja. Könnt ihr heute selbst mal drüber nachdenken, aber alles steht hier in 10 Geboten irgendwie. Ehre, Mutter und Vater, unsere Führer, die uns gegeben sind, die über uns stehen. Nee. Nicht die. Doch die, ne? Autoritäten. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute, ja und sogar in alle Ewigkeit. Ne? Gedenkt an die euch das Wort auslegen, an die Bibellehre. Gedenkt an die Zeugnis geben von der Person Jesu. Ne? Achte die Autorität in der Gemeinde. Ist super wichtig. Auch ich habe einen Pastor. Mit dem treffe ich mich morgen. Freue mich schon. Aber auch er ist Autorität über mir. Warum? Weil Gott es mir so gegeben hat. Und weil ich das auch will. Ganz wichtig, dass wir achten, wen Gott uns im Leben gibt. Und bei der Frau ist es der Mann. Der Ehemann, der dazu berufen wurde, seine Frau im Wasserbad des Wortes zu läutern, zu reinigen. Er ist der Bibellehrer in der Familie, auch für die Kinder. Und wer das nicht erfüllt, weil er ein Schisser ist, ein Angsthase, der verpasst seine Berufung und liebt seine Frau nicht und seine Kinder. Und somit auch Gott nicht in dem Bereich. und ahmt ihren Glauben nach. Jesus ist unveränderlich. Und das ist halt unsere Stärke. Ne? Ihn können wir auf jeden Fall immer angucken, weil er ist im Endeffekt immer der, der unsere Autorität ist und lehrt. Er ist der, der zum Heiligen Geist spricht. Ne? Er ist der, der uns überhaupt erst möglich macht, die Schrift zu verstehen. Ne? Der persönlich in unser Leben spricht, ganz gezielt. Und er ist unveränderlich. Und dann kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt. Weil er unveränderlich ist, achtet auf die gesunde Lehre aus der Schrift. Lasst euch, Vers 9, nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben. Und das liebe ich so. Ne? Jesus ist beständig, gestern, heute, in Ewigkeit. Er ist gleich, er ist ein Grund, ein Fels, unbeweglich. Ne? Und sein Wort ist genau dieser Grund, dieses Unbewegliche. Immer. Es steht einfach fest, so ist es. Ne? Und entweder gehst du hin, guckst dir an und sagst so, naja, steht fest, ich baue mein Haus drauf. Ne? So, oder du guckst, ja, eigentlich ist mir Strand lieber. Ich baue mir ein Floß. Ne? Und dann nimmst du irgendein Floß, das da irgendjemand anbietet. Hab hier ein Floß für 10,80 Euro. Ne? Hab hier ein Floß für 10 Punkte. So, hab hier das und jenes. Ne? So, dann kannst du auch auf dem Floß bauen, ne? Aber dein Leben wird halt so sein. Ne? Die Lehre ist unbeständig. So, du bist dann umhergetrieben. Ne? So ein Mist, Anker verloren. Und was mache ich jetzt? Hoffen, dass kein Hai kommt. So, lasst euch nicht von vielfältigen fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird. Durch was? Durch Gnade geschieht. Die Gnade. Ne? Dieses Band, das alles zusammenhält, ne? So wie die Liebe. So. Geh mit Gottes Gnade in sein Wort und lass dein Herz fest werden in seiner Lehre, die Jesus uns gegeben hat. Ne? Nicht durch Speisen, von denen die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. Ne? Wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Ne? Diese alten Werke, dieses du musst und du darfst nicht. Ne? So, denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohepriester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Da haben wir den nächsten Punkt. Jesus. Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben, ist Jesus zu lieben. So, an ihm festzuhalten und an seinem Blut, in seinem Blut zu bleiben. Ne? In seiner Gnade, in seinem Heil. Er muss der sein, der vorne ist. Er muss der Punkt sein, der einzig und allein uns Leben gibt. Unser Weg, unsere Wahrheit. Wir dürfen den Namen Jesus nicht verlassen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist auch die Nachfolge Jesu dann. Vers 13. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmacht tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir. Jesus hing außerhalb des Tores und hat dort gelitten. Also lasst uns auch rausgehen, zu ihm hin, außerhalb des Lagers, und die gleiche Schmach tragen. Weil wir wissen, dass wir das Sterben nur gewinnen ist. Und das ist so schön, weil er ermutigt hier diese verfolgte Gemeinde und er baut sie richtig auf und sagt so, ja, Jesus ist nicht im Versteckten gestorben. Ne? Nee, er ist auch nicht am Altar, im Heiligtum geopfert worden. Nee, er war draußen bei den Sündern, da wo die schlimmsten Sünder verurteilt wurden. Ne? Oben, sichtbar für jeden. Also lasst uns auch rausgehen in die Welt und die Schmach tragen. Und da sind viele, die das Opfer annehmen und folgen. Und da sind viele, die uns kreuzigen wollen und uns anspucken. Aber das ist die Schmach Jesu. Aber ist doch nicht schlimm, weil wir haben ja hier keine bleibende Stadt. Wir Christen sind nicht dazu da, um hier irgendwas aufzubauen für die Ewigkeit. Mit dem ehemaligen Pastor, mit dem ich geredet habe, über die Offenbarung. Sein großes Problem war, dass er gesagt hat, So dieses menschliche Denken, wir sind berufen, die Welt zu verbessern. Ja? Das ist die Aufgabe der Christenheit, die Menschen besser zu machen, so ein bisschen Marx-mäßig. Ne? So, wir sind berufen, Ökumene zu haben und Einheit zu haben, um die ganze Welt in Einheit und Liebe und Gnade zu bringen. Und da ist eben der Punkt, wo er aber trotzdem innerlich, und das ist der Geist, Unfrieden mit hat, obwohl er so überzeugt ist davon, weil es so, naja, so nett klingt, ne? So gut klingt irgendwie. Ne? Und auch weil er weiß, dass die Bibel, die Lehre der Bibel, irgendwie was anderes sagt. Ne? Und das ist es eben. Wir sind nicht berufen, hier irgendwas Bleibendes aufzubauen. Die Welt wird vergehen, alle Menschen werden vergehen, die Schöpfung wird vergehen, alles wird vergehen. Mir total egal, ob das Zornloch gerade wieder zugeht oder weiter aufgeht. Alles wird vergehen zur richtigen Zeit. Jeder, der Hautkrebs kriegen soll, der kriegt Hautkrebs. So, da ist nichts, was irgendwie durch Zufall irgendwie jemanden schneller wegrafft, den Gott noch hätte haben wollen. So wie, oh Mist, jetzt bist du schon tot. Mensch, hätte ich das eher gewusst, da hätte ich dir das Evangelium schon vorher gesagt durch irgendeinen Bruder oder durch irgendein Kind von mir. Tut mir leid, zu spät. Hast nicht gesehen. So, passiert nicht. Wir bauen nicht für hier, wir bauen für das. Das heißt, für Zukunft. Das 15. Lobpreis. Lobpreis und eine Erfüllung von der Liebe. Je mehr Liebe du hast für Gott, desto mehr Preis kriegen. Je mehr Liebe untereinander und Geschwistern ist, desto mehr sind sie gewillt, zusammen nach außen laut zu preisen. Zu danken. Das laut zu machen, für alle hörbar. Desto mehr die Liebe, je mehr man selber mit sich in der Liebe ist und verwandelt wird zu dieser Liebe, desto mehr lobt man und preist man und ist dankbar einfach für alles, was man hat. Vers 15. Gleich fertig, es geht dann hoffentlich schneller, sorry. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Durch Jesus lasst uns Gott loben und preisen. Ein Opfer des Lobes. Aber was ist denn das, ein Opfer des Lobes? Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also, für Gott ist nicht nur Lobpreis, wenn wir hier singen, schöne Lieder und schöne Texte machen, mit schönen Herzen und schönen Gesten, einem schönen breiten Grinsen, ne? Und vielen Danke, sondern zu ihm zu stehen, das ist ein Lobpreis. Das ist ein Opfer für ihn. So ein Opfer des Lobes, weil wir wissen, dass er einfach nur herrlich ist. Ne? Zu ihm zu stehen, und zwar öffentlich, draußen, sichtbar und hörbar für alle. Seinen Namen zu bekennen, das ist eine Frucht der Lippen. Ne? Seid beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums, aber nur beschut sein bringt nicht viel. Ich könnte die teuersten, modernsten Sportschuhe anhaben mit Luftkissen und allem drum und dran. Ne? Und nochmal klein, ist egal. So, die modernsten Hightech-Schuhe, ne? Die meine Schritte zählen und alles, auch wenn ich nicht joggen gehe oder laufe, dann bringen mir die nichts. Ne? Ich könnte das schnellste Auto haben, aber und den Schlüssel dazu, und das ist meins. Und ich könnte den Schlüssel schon reinstecken in das Schloss, ne? Und den Motor starten und meine Füße richtig setzen und den ersten Gang schon reinmachen, ne? Auch wenn ich nicht das Gas drücke, fahre ich nicht los. Ne? Ich bin bereit loszufahren, aber dann muss natürlich auch der Punkt kommen, wo ich Gas gebe. Ne? Ich kann eine Klippe zufahren und meinen Fuß schon an der Bremse haben, ne? Und genug Zeit, aber wenn ich die Bremse nicht drücke, dann. Was das? Nee, ich muss bekennen. Ansonsten hat es gar nicht gebracht. Er bekennt sich zu mir, er schämt sich nicht für mich, sagt er. Ist doch schön, oder? Also bekennen wir uns zu ihm und schämen uns auch nicht. Diese Frucht der Lippen möchte ich haben. Vers 16. Wohl zu tun und mitzuteilen vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Tut dem Menschen gut, wohl zu tun. Und das möchte man ja, oder? Deswegen dienen wir ja. Wir wollen den Menschen Gutes tun, wollen sie segnen. Und auch da ist wieder was, wir haben alles bekommen, das ganze Paket, sagt die Bibel, was wir brauchen, um geistlich wohl zu tun. ne, um ein Segen zu sein. So, wir haben alles schon empfangen. Aber was nützt es mir, wenn ich mit einem Obstkorb rumrenne und durch hungriges Indien, ne, den habe ich empfangen, um die Menschen satt zu machen. Ein Obstkorb, der nie leer wird. Ne, so wie Jesus mit seinen Fischen und seinen Broten, um alle satt zu machen, egal wie viele Millionen da sitzen. So, was nützt es mir, wenn ich mit dem rumrenne, aber nichts austeile? Ne? Dann bleiben es nur, wie viel, 12 Brote oder so und 6 Fische? Ich keine Ahnung. Ne? Es könnten aber zigtausende Fische und Brote werden, wenn ich es nur rausnehme und weggebe. Ne? Dafür gedankt ist er schon. So, durch Jesus. Ich möchte wohltun, ich möchte geben und mitzuteilen. Ne? Nicht nur seinen Namen zu bekennen, ja, ich gehöre zu Christus. Ich bin seine Braut. Ich bin Christus. Ich bin nicht Jesus Christus, sondern aber ich bin Christ. Ich bin sein Eigentum, sein Fleisch. Ich gehöre zu ihm, sein Knecht. Ich bin sein Körper. Jedenfalls ein kleines Glied davon. Aber immerhin gehöre ich zu ihm. Und jetzt erzähle ich dir, jetzt teile ich dir mal mit, wer das ist, weil ich ihn kenne. Und ich möchte, dass du ihn kennenlernst. Mitteilen zu Brüdern und Schwestern, aber auch das Mitteilen zu denen, die es noch nicht sind oder nie sein werden. Wohlzutun, mitzuteilen, vergesst nicht. Und ich muss mich da doch immer wieder dran erinnern. Ne? Entweder erinnere ich mich selber dran, durch jetzt, durch die Predigt, oder Gott erinnert mich, oder ihr erinnert mich, oder irgendeine Situation, wo ich denke, oh, die sind so begeistert und erzählen Jesus, und dann denke ich, wann habe ich das gemacht? War doch rausgehen, wäre schön oder so. Ne? Denn das Opfer gefällt Gott wohl. Und Gott weiß, dass das schwer ist für uns. Wäre es leicht, dann wäre es kein Opfer. Ein Opfer kostet was. Ein Opfer kostet immer. Ein Opfer ist nie leicht und umsonst. Auch Jesus, ein Opfer, hat viel gekostet und war für mich nicht umsonst. Ich musste viel dafür bezahlen. Nämlich mich. Das, was mir am kostbarsten war. Meine Rechte, meine Entscheidung, mein Leben. Der wird doch auch da uns belohnen. Ne? Lobpreis. Und das sind nur noch 3 Punkte. Der vorvorletzte Punkt. Gehorsam zu sein, Gott gegenüber. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für sie. Nee, das wäre nicht gut für euch. Gehorsam zu sein zu der Leitung, die Gott einem gibt. Hier ist, nehme ich mal an, die Leitung in der Gemeinde gemeint. Die geistliche Leitung. Ich meine, die meisten hier sind bald unter einer anderen geistlichen Leitung. Und es hört ja nie auf, bis wir diesen Himmel. Wie viele geistliche Leiter hattest du schon? Einige, ne? So, ich zum Glück nicht so viele. Ne? Aber es ist wichtig, wenn man angekommen ist und gesagt hat, okay, das ist jetzt Gemeinde, dass man auch jemanden hat, der einen dann führt. Ein Führer. Das ist ein doofes Wort, weil man da sofort Adolf Hitler irgendwie verbindet, wie ich zumindest. Ne? Oh, Führer! So, hörte. Ne? Jemand, der leitet, der vorangeht. Jemand, dem man nachfolgt. Ne? Jemand, dessen Name und Stimme der Hirte kennt. Ne? Jemand, der, wo man weiß, so, okay, der passt auf mich auf. Der tut mir gut. Ne? Der weiß, was dran ist mit Speis und Trank. So, der betet für mich. Der kämpft für mich mit. Der lebt mit mir mit. In meinem Leben. Ne? So. Und es ist wichtig, dass wir gehorchen. Und was ich immer sehr krankhaft finde, und es wirklich, macht wirklich krank, das sind Menschen, die wieder dieses Problem mit Autorität haben. Die halten es nicht lange aus, unter einer Führung, sich führen zu lassen von einer Gruppe oder einer Person von Menschen. Ne? Das ist ja in jeder Gemeinde unterschiedlich. So. Ja. Aber das tut nicht gut. Gemeinde zu wechseln und mal dort zu sein und mal dort zu sein, so, weil jede Gemeinde ist anders. Ne? Ich rate immer jeden ab, so, besuch nicht zu viele Gemeinden. Das ist Quatsch, das tut dir nicht gut. So, Natürlich lernst du Christen kennen, das ist schön. Aber du wirst mehrere Hirten dort haben, mit mehreren Arten, mit mehreren Weiden. So. Aber du, Schaf, gehörst immer auf eine Weide für eine bestimmte Zeit. Ne? So, der Oberhirte weidet uns ja eh alle zusammen. So. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Ja, ich muss Rechenschaft ablegen für jedes Wort, für jede Tat, für jeden Beweggrund, aus dem ich irgendwas euch irgendwo hingebracht habe oder gesagt habe oder sonst was. Mal gucken, was dann am Ende dabei rauskommt. So, plus, minus. Oh je. Aber ich möchte vor Gott stehen später und alle Menschen, denen ich je von ihm erzählen durfte und sie leiten durfte im Glauben, sie begleiten durfte, für sie gekämpft habe. Ich möchte vor Gott stehen und das mit Freuden sagen. Oh, guck da und da und guck da. Ne? Und nicht dastehen und sagen, ja, die haben es mir echt nicht leicht gemacht. Warum? Weil das bedeutet, dass man Probleme hatte mit Autorität und damit Probleme mit Gott. Dass man im Endeffekt nicht Gott nachgefolgt ist. Ne? Und das bedeutet, dass man im Endeffekt Minus hat auf seinem Konto, wenn man vor Gott steht. Jeder persönlich für sich. Diese Führer sind aber auch die Ehemänner. Und es gibt Ehemänner, die unterdrücken ihre Frau. Gott wird sie richten. Aber es gibt auch gute Leiter, gute Hirten für die Familien, die einfach über die Seelen wachen und da ihre Funktion sehen, beten und leiten und sich bewusst sind, dass sie vor Gott die Autorität bekommen haben, vor Gott auch stehen und das rechtfertigen müssen, wie sie geleitet haben und geführt. Ne? Wer Autorität annimmt, der wird gesegnet sein. Gott sagt es immer wieder. Wir sollen auch den Staat ehren und achten und uns dieser Autorität unterordnen. Außer wir müssten gegen unseren Gott und unser Gewissen sündigen. Aber ansonsten, wenn ich das nicht tue, ordne ich mich Gott nicht unter, heißt es da. Ich verachte Gott in dem Moment. Auch wenn die Regierung gar nichts mit Gott zu tun hat, ist er trotzdem der, der es einsetzt. Ne? Also wir müssen uns demütigen, auch voneinander. Jeder muss den Platz akzeptieren, den er bekommen hat. Wer das nicht kann, wird im Endeffekt seufzen. Vorletzter Punkt. Fürbitte. Wer Gott liebt und seinen Nächsten liebt, der wird auch beten und denjenigen Zeit widmen und Kraft, ein Opfer bringen. Betet für uns, denn wir vertrauen darauf, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in jeder Hinsicht bestrebt sind, einen ehrbaren Lebenswandel zu führen. Umso mehr aber ermahne ich euch, dies zu tun, damit ich auch desto schneller wieder, euch desto schneller wieder geschenkt werde. Ich brauche eure Gebete, sagte er. Betet für mich und natürlich kann man das auch sagen, betet auch für den anderen. Und bitte das andere für euch beten. Weil ich einen ordentlichen, einen ehrbaren Lebenswandel haben möchte. Damit ich auch den Kampf und den Lauf laufen kann bis zum Schluss. Also betet für mich. Und das ist eben diese Fürbitte, ne, ist so mächtig und Gott sagt es immer wieder in seinem Wort, wir müssen füreinander da sein, füreinander beten. Ne? Wir müssen miteinander weinen, miteinander lachen, miteinander kämpfen, uns ermutigen, voranzugehen. Da ist die Gemeinde schuldig, jeder Einzelne. Ne? Nicht der Pastor, nicht Gott, sondern das sind wir. Ne? Die Fürbitte. Und ich glaube, je mehr wir füreinander beten, ganz bewusst und intensiv, desto mehr werden wir auch erleben. Und auch in unserem Glauben zu leben. Weil wir getragen sind. Ich bin so dankbar für all die E-Mails, die ich immer bekomme, wenn ich höre, ja, wir beten für dich. Wir beten für dich. Wir unterstützen dich im Gebet. Wir sind mit da und kämpfen. Ja. Was ist denn bei euch los? Ich würde gerne mal wieder was hören, um zu beten. Weil du weißt, du bist nicht allein. Und du weißt, Gott ist mit dir. Weil wenn andere Brüder und Schwestern für dich beten und du erfährst das, dann ist das ein Zeichen dafür, ganz klar, dass Gott das vorhat mit dir, ne? Dass Gott noch da ist. Also lass uns diesen Segen zusprechen. So. Gott ist mit dir und ich bete mit dir. Und der letzte Punkt, und dann haben wir es geschafft, ist Zünstenska. Ach, Zurüstung durch den Heiligen Geist. Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der unserem Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Zurüstung durch den Heiligen Geist. Er rüstet uns zu. Er rüstet uns zu. Er rüstet uns völlig aus zu jedem guten Werk, damit wir seinen Willen tun, indem er in uns das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus. Ist doch schön, oder? Diese Demut und dieses Ausstrecken und dieses Verlangen danach, und auch das lehrt die Bibel. So ein, wer in Liebe lebt, der kommt zu Gott und sagt, mach. Wer die Liebe lebt, der kommt zu Gott und weiß, ich kann nicht machen. So. Wer wirklich in der Liebe ist, der möchte mehr geben, als was er kann. Der möchte nicht mehr seinen Willen tun, sondern den Vaters Willen. Der fragt nach Gottes Willen. So, der hat ein Herz, das sich ausstreckt, so wie Paulus sagt, in 1. Korinther 12 am Ende, so ein, aber bittet ruhig für das Größere. Die größere Geistesgabe. So, streckt euch aus, so nach dem Geistesgabe. Ne? So, streckt euch aus, genutzt zu werden. So, streckt euch aus danach, was zu empfangen, was laut werden soll und sichtbar. Ne? Seid nicht zufrieden, dass ihr scheint, sondern seid unzufrieden, wenn ihr nicht nach außen scheinen dürft, so dass es andere sieht. Lass dich zurüsten, werd verändert, werd aufgebaut, lerne und werd gelehrt. Und es geht nur durch Jesus, durch den Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an, denn ich habe euch mit wenigen Worten geschrieben. Ihr sollt wissen, dass der Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Und wenn er bald kommt, dann will ich euch mit ihm besuchen. Also, da denke ich, es geht um Paulus hier. Ne? Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Ne? Puh, wir haben es geschafft. Die Gnade sei mit euch allen. Also, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht selbstzentriert zu leben, sondern immer selbstloser zu sein. Die Frau oder den Mann des anderen nicht zu begehren. Nicht das Geld zu begehren oder seinen eigenen Stand, ne? Seinen eigenen Willen, seinen eigenen Namen. Sondern zufrieden zu sein mit dem, was Gott hat. Zu lieben bedeutet, die Autorität anzunehmen und anzuerkennen, die Gott einem gibt im Leben. Ne? Bei der gesunden Lehre zu bleiben in der Bibel, Jesus Christus als Zentrum hinzustellen, als Vordergrund und ihm auch nachzufolgen, ganz praktisch. Ihn zu preisen mit seinen Lippen und seinen Taten, so, ihm gehorsam zu sein, Fürbitte zu tun und andere Menschen in sein Leben reinzulassen, sich selbst zu opfern, um für andere zu leben, so wie Jesus das tat, ihm zu dienen im Gebet, sich aber auch bewusst zu sein, dass man es selber nicht kann, sondern durch die Gnade allein zugerüstet wird, so durch den Geist, durch Gott selber. Dass man hingeht und sagt, Herr, mach, was du willst, aber mach was. So wie David gesagt hatte, letztes Mal im Psalm 25 oder so, lehre du mich. Weise du mir ja den Weg. So. Ja, und ich danke dir, dass die Liebe praktisch ist, dass die Liebe nichts Religiöses ist oder irgendwie ein Bauplan oder ein Rezept, so, dass die Liebe nicht irgendwas ist, was wir praktizieren können, sondern auch wir können die Liebe üben. Ja. Wir sollen die Liebe anwenden, wir sollen in der Liebe wachsen, wir sollen in diese Liebe verändert werden, in dein Bild. Ja, und ich danke für diese praktischen Sachen, wo wir darauf achten können. Aber ich weiß, dass allein jetzt die Sachen da zu halten, mir nicht mehr Liebe gibt. Ja. Ich bitte dich, dass du einfach uns weiter veränderst, uns nicht loslässt und aufgibst. Dass du uns mehr in dieses Bild verwandelst. Ja. Und ich lese diese 12 Punkte und ich sag zu jedem Amen. Ja, das wünsche ich mir auch mehr. Einfach mich nicht zu konzentrieren oder anzustrengen, sondern es einfach zu sein. Mehr und mehr. So. Ja, mehr so zu sein wie du. Einfach weil ich so geworden bin. Und ich danke dir, wenn ich das lese, dann sehe ich, wohin du uns bringst und was du uns machen willst. Zufriedene, liebende Menschen, die einfach ein Segen und Wohltun sind für alle um sie herum. Und auch für sich selbst. Ja. Und ich merke, wenn je mehr Liebe ich habe, desto weniger habe ich diesen Wunsch, mich selbst zu zerstören, irgendwie. Mir selbst weh zu tun oder zu schaden. So. Desto mehr lebe ich heilig, einfach weil ich Heiliger geworden bin. Und desto mehr bin ich auch Segen für alle anderen. Vater, wir wollen dich lieben und unsere Nächsten wie uns. In deiner Liebe, in deinem Vorbild. Also gib mich auf und hör mich auf. Das ist dein Problem. Halt es. Ist es. Dass du uns auch Brüderliebe gibst. Für unsere Geschwister. Auch die uns nicht so leicht fällt, zu lieb zu haben oder zu verstehen oder was weiß ich. Gib du uns immer Frieden. Und gib du uns auch Unfrieden, wo wir nicht zu Hause sind. Dass wir das einfach wissen, ja. Aber wenn du uns keinen Unfrieden gibst irgendwo, dann sind wir berufen zu lieben. Wir sind sogar berufen, unsere Feinde zu lieben. Also bitte rüste uns da mehr und mehr zu, ja. Weil ich möchte Werke tun, die gut sind, die deinen Willen sind. Bitte benutzt du mich weiter und benutzt uns alle weiter, Herr. Sonst wäre alles so sinnlos. Ja, ich danke dir für deine große Gnade. Amen.